Vielen Dank. Yes, hey, weil ich nicht zu denen gehöre, die das Glaubensbekenntnis auswendig lernen mussten, habe ich es uns hier nochmal mitgebracht auf dem Screen. Hey, und ich will auch an all diejenigen, die neu im Glauben sind oder die vielleicht selber gar nicht daran glauben, sagen, das ist die perfekte Serie, um uns mal kennenzulernen und mal zu hören, was wir da eigentlich glauben und was du vielleicht auch nicht glaubst. Also ganz entspannt, es wird zwar ganz schön crazy heute, aber du darfst einfach dir das mal anhören, was wir denn da eigentlich glauben. Und letzte Woche ging es ja um die Auferstehung von Jesus. Und in der Predigt von Eberhard haben wir gehört, dass auch wir mit Jesus zusammen auferstehen bzw. aufstehen können. Und diese Auferstehung haben ganz viele von uns schon jetzt durch ihre Wiedergeburt erlebt. Amen. Aber ich glaube noch nicht in ihrer vollständigen Form. Oder ist irgendjemand heute Morgen da, der von sich behaupten würde, dass er wie Jesus bereits vom physischen Tod auferstanden ist? Dann melde dich jetzt. So verrückt das klingt, aber wir glauben, dass auch diese Form der Auferstehung tatsächlich in der Zukunft noch geschehen wird. Und das bekennen wir in den letzten Zeilen des Credos mit den Worten: Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Außer dieser Zeile gibt es übrigens noch eine einzige weitere Zeile in dem gesamten Bekenntnis, die von der Zukunft, also von dem, was noch nicht ist, spricht. Alles andere betrifft entweder die Vergangenheit oder die Gegenwart, also das, was schon jetzt ist. Und die zweite Zeile, die über die Zukunft spricht, heißt: Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir überspringen heute Himmelfahrt, weil Himmelfahrt kommt erst ein bisschen später. Dann werden wir nochmal über Himmelfahrt sprechen. Und wir sprechen heute genau über diese zwei Zeilen des Credos. Und ich weiß, es ist nicht unbedingt das einfachste Thema, aber wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, eines der herrlichsten Themen. Und deshalb ist mein Gebet heute Morgen, dass der Heilige Geist die Augen unseres Herzens neu öffnet und wir alle zusammen voller Hoffnung nach Hause gehen werden und aus tiefstem Herzen sagen und glauben können, dass das Beste noch kommt. Dass das Beste noch vor uns liegt. Wir leben alle in einer Gesellschaft und in einer Zeit, die so extrem mit dem Hier und mit dem Jetzt beschäftigt ist. Mit der Optimierung und dem vollen und langen Genießen unseres Lebens. Und in dieser Zeit ist es nicht gerade trendy, über das, was danach kommt, nachzudenken und zu sprechen. Und trotzdem hat jeder Mensch auch in unserer Zeit eine gewisse Vorstellung von der Zukunft und damit auch vom Ende. Von deinem eigenen Ende, dem Tod, dem du unmöglich entgehen kannst, aber auch vom Ende der gesamten Welt. Wenn du das nicht glaubst, schau mal in die Filme, in die Gedichte, in die Werke der Welt, was die so zum Thema Tod und Leben nach dem Tod zu sagen haben. Und ich weiß nicht genau, was du dir vorstellst, aber ich weiß, dass die Vorstellungen und die Überzeugungen an der Stelle ganz schön weit auseinandergehen, selbst, oder sollte ich besser sagen, gerade unter uns Christen. Da gibt es nämlich die Optimisten und die Pessimisten oder die Realisten. Da gibt es die Prämillianisten oder die Amillianisten. Kurz und einfach gesagt, es gibt da draußen alle möglichen Vorstellungen und Antworten auf die Fragen rund um das Ende der Dinge. Etliche dieser Fragen werde ich heute nicht beantworten. Teilweise aus Zeitgründen, aber vor allem auch, weil ich einige der Fragen überhaupt gar nicht beantworten kann, beziehungsweise auch gar nicht beantworten soll. Das Können bedingt übrigens das Sollen, weil manchmal kann man, aber man sollte auch nicht, okay? Manchmal kann man, aber sollte trotzdem nicht. Mit der Bibel ist es genauso, man kann alles Mögliche damit belegen und etliche Theorien aufstellen, das heißt aber noch lange nicht, dass man es auch soll. Und deshalb werde ich mich heute auf drei große Linien beschränken, die man anhand der Schrift meines Erachtens ganz klar belegen kann und die man aufgrund der Schrift und vor allem den Worten von Jesus selber glauben sollte. Und deswegen haben diese drei großen Linien der Zukunft auch Einzug bekommen ins Glaubensbekenntnis. Und ich fange an mit dem ersten Punkt: Er wird kommen. Matthäus 24, Vers 27. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es wie bei einem Blitz den ganzen Horizont erhellen. Das Neue Testament spricht an ca. 25 Stellen von der Wiederkunft des Herrn. Nahezu alle Autoren sprechen und viel wichtiger glauben an dieses in der Zukunft liegende Ereignis. Und wenn man die verschiedenen Stellen anschaut, dann wird klar, dass dieses Ereignis ein globales Ereignis sein wird, das für alle Menschen sichtbar und hörbar sein wird, sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige, sowohl für Lebende in diesem Moment als auch für Tote. In Offenbarung 1, Vers 7 heißt es: Jedes Auge wird ihn sehen. Und ein Wort, das im Griechischen für dieses Ereignis immer wieder verwendet wird, heißt Parousia. Sagt mal alle zusammen in eure Maske: Parousia. Es bedeutet sowohl das Ankommen, also auch von Paulus, er kommt irgendwo an. Es bedeutet aber auch das Wiederkommen. Es ist sowohl das Wohnung nehmen als auch das Zurückkommen. Und dieses Wort, es wurde im Altertum verwendet, um ein gewisses Ritual zu beschreiben. Und dieses Ritual, das ich euch gleich erzählen werde, bedeutet auf Lateinisch Adventus. Und von diesem lateinischen Wort haben wir unser Wort Advent abgeleitet. Wenn in der damaligen Zeit ein Herrscher, zum Beispiel Cäsar, unterwegs war und er in sein Reich zurückkam, dann hat ihm das Volk einen Advent bereitet. Sie haben sich so sehr gefreut auf ihren Herrscher, der zurück in die Stadt kommt, was so viel bedeutet wie Segen und Wohlstand für die Stadt oder das Reich, dass sie aus den Toren der Stadt hinausgegangen sind, so viel zum Thema Entrückung, um ihm dort einen Empfang zu bereiten und ihn zu feiern. Und mit ihm als Herrscher in die Stadt einzukehren. Was für eine powervolle Metapher, die Paulus und auch andere Schreiber des Neuen Testamentes hier verwendet. Wir sind Gottes Volk. Wir sind seine Stadt und er ist unser Herrscher. Er ist unser König, der eines Tages wiederkommen wird. Unser Part in der Gegenwart ist es, ihn voller Freude zu erwarten. Und am Tag seiner Wiederkunft wird es unsere Aufgabe sein, ihn feierlich zu empfangen. Die Endzeitreden von Jesus, unter anderem in Markus 13, aber auch in Matthäus 24, betonen genau diese Aufgabe immer und immer wieder. Dass wir uns von dieser Vorfreude, von dieser Erwartung nicht ablenken lassen sollen. Und ganz ehrlich, so vieles kann uns ablenken. Dein Handy in deiner Tasche, die Sorgen des Lebens oder der Genuss des Lebens kann uns ablenken. Aber auch, sagt Jesus, nicht ich, irgendwelche wilden Spekulationen über die Zukunft. Sie können uns vom Eigentlichen ablenken. Sie können uns, wie Jesus sagt, verführen. Jetzt ist die Frage, ja, wann wird es sein, Gabriel? In Matthäus 24, 36 antwortet Jesus auf diese Frage, die ihm auch schon die Jünger gestellt haben, dass diesen Zeitpunkt nur der Vater kennt. Ich weiß nicht, aber wenn nicht mal Jesus die Frage beantworten kann, dann sollten wir es doch erst recht nicht tun, oder? Und Leuten, die es tun, ein bisschen kritischer begegnen, als einfach teilen zu klicken und irgendwelche Videos auf WhatsApp weiterzuleiten. Wir sollten vielmehr voller Vorfreude bereit sein, wenn unser König mit allen Engeln auf seinem Thron der Herrlichkeit wiederkommen wird. Und das beschreibt Matthäus 25. Er wird als König, als Herrscher dieser Welt in seiner vollen Herrlichkeit auf seinem Thron wiederkommen und mit ihm zusammen alle Engel. Alter Latz, das wird alles übertreffen, was es bisher in der Weltgeschichte jemals gegeben hat. Jede Eröffnung von Olympia, jedes Derby-Sieg, die Feier daheim in der Gustavstraße wird übertroffen werden von diesem bombastischen Ereignis, das eine ganz neue Zeit, wie wir später noch sehen werden, einleiten wird. Die erste Ankunft, der erste Advent, an den wir uns an Weihnachten erinnern, ihn hat kaum einer mitbekommen. Ganz unscheinbar kommt Jesus als Baby in einem Stall in der jüdischen Provinz auf die Welt. Nach den äußeren Merkmalen wieder dem Erwarten der Juden damals kein pompöser Herrscher, kein mächtiger Krieger. Kaum einer bemerkt seine Ankunft und nur die wenigsten glauben ihm, wer er wirklich ist. Von den meisten wird er verspottet und abgelehnt. Und so ist es auch bis in unsere Zeit. Meistens der Fall. Aber im Gegensatz zu seinem ersten Kommen wird bei seinem zweiten Kommen keiner mehr zweifeln und keiner wird mehr darüber diskutieren, wer er jetzt eigentlich ist oder nicht ist, sondern die Bibel sagt, jeder wird seine Herrlichkeit erkennen. Und wie wir vorhin gesungen haben, das war übrigens nicht geplant und abgesprochen, jedes Knie wird sich vor seinem Thron beugen. Wow. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich krieg's irgendwie nicht hin, Gabriel. Jesus ist gekommen, Weihnachten, dann sagen wir ja auch immer so schön, ja, Jesus ist jetzt da und wo zwei oder drei zusammenkommen und so. Und jetzt sagst du, ja, er wird auch noch kommen. Wie kann jemand kommen, der schon da ist, fragst du dich. Es klingt irgendwie paradox, oder? Ich würde eher sagen, es klingt göttlich. Offenbarung 1, Vers 8, ich bin der Ursprung und das Ziel, sagt Gott. Der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Wiederkunft ist sozusagen das Kommen des Gegenwärtigen. Und genau in dieser Spannung, in diesem vermeintlichen Paradox, leben wir unsere Nachfolge mit ihm. Schon jetzt ist Jesus gekommen und gegenwärtig. Schon jetzt sind wir auferstanden. Schon jetzt hat Jesus den Tod besiegt und ist König. Aber sein Königreich ist noch nicht vollständig errichtet. Und deshalb sind wir, wie Jesus selbst sagt, wachsam und erwarten dieses herrliche Ereignis voller Vorfreude. Und wir haben wirklich allen Grund zur Freude, weil wenn er wiederkommt, wird das Böse und letztendlich der Tod selbst zerstört werden und wir werden in Ewigkeit zusammen mit ihm sein. Bevor wir diese Ewigkeit aber endgültig und vollumfänglich, ich liebe dieses Wort, vollumfänglich genießen können, wird aber noch etwas geschehen. Und über das sprechen wir in der Regel auch als Pastoren, weil wir unsere Leute so lieb haben, nicht so gerne. Das ist mein zweiter Punkt. Er wird richten. Offenbarung 20, 12 bis 13. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und der Hades. Jeder Einzelne bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Ich weiß nicht, was dieser Bibelvers und die Vorstellung von Gericht bei dir auslöst. Aber ich bin mir relativ sicher, dass keiner von uns gerne vor Gericht ist. Das ist jetzt nicht gerade so der Ort zum Seele baumeln lassen, oder? Wenn du mal wieder frei hast, oh, ich gehe ins Gericht. Einfach herrlich da. Ich stelle heute eine steile These auf. Ich glaube, Gottes Gericht ist eigentlich eine richtig gute Nachricht und keine schlechte. Es könnte sogar sein, dass es die beste Nachricht ist, die du seit langem gehört hast. Wenn du jetzt hoffst, dass ich dir gleich erzähle, dass Gericht im griechischen Urtext eigentlich Lottogewinn bedeutet und Luther den nur falsch übersetzt hat, dann muss ich dich enttäuschen. Aus der Nummer kommen wir nicht ganz so einfach wieder raus. Und obwohl wir auch als Pastoren es eher seltener tun, so ist es Jesus im Neuen Testament, der am häufigsten und am schärfsten über Gericht spricht. Zum Beispiel Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch, am Tag des Gerichts, jetzt wird's hart, werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Über jedes nutzlose Wort. Wenn du das Wort Gericht hörst, dann denkst du doch direkt an einen ernsten Mann, gekleidet in schwarzer Robe, der hinter seinem großen Tisch sitzt und mit seinem Hammer Recht spricht. Du denkst an jemanden, der bewertet, der bestraft. Das ist unser Kontext von Gericht, wie wir ihn heute auch aus der Demokratie kennen. Der biblische, hebräische Kontext von Gericht und Richten ist aber ein ganz anderer und den müssen wir verstehen, um Gericht als eine gute Nachricht empfangen zu können. Weil für das Volk Israel war Gericht nicht irgendein Mann in schwarzer Robe, der mit einem Hammer hinter irgendeinem Tisch saß, sondern Gericht hatte viel mehr mit der Wiederherstellung von Shalom als mit Bestrafung zu tun. Shalom ist übrigens der hebräische Ausdruck für Frieden in seiner vollumfänglichen Form. Das heißt Heilung, Wiederherstellung, letztendlich das deutsche Wort Vollendung trifft es ganz gut. Es ging nicht so sehr um Bestrafung, sondern der Fokus war vielmehr auf der Wiederherstellung von Shalom. Und wisst ihr, wer damals der Richter war? Nicht irgendein unsympathischer Beamter, der selber nicht ganz alle Tassen im Schrank hat, nichts gegen Richter hier heute Morgen, sondern der König selbst. Der König war der Richter. Und das Gericht ist ganz eng mit der Herrschaft des Königs verbunden gewesen. Weil im Königreich, da gibt es keine Gewaltenteilung, wie wir sie heute kennen. Da ist die Judikative und die Exekutive in einem. Das heißt, Richten hat vor allem mit dem Herrschen, mit dem Gestalten des Königs zu tun. Wenn wir also von einem gerechten Gott sprechen und von seinem Gericht lesen, dann sprechen wir eigentlich von seiner Regierung. Wir reden von seinem Königreich und der Autorität, die er als König über seine Schöpfung hat. Ich glaube, einige erahnen schon langsam, warum das eigentlich gute und keine schlechten Nachrichten sind. Wem das noch nicht reicht, habe ich noch zwei weitere Gründe mitgebracht. Erstens, durch Gericht wird Gerechtigkeit überhaupt erst wieder hergestellt. Ganz egal, woher du kommst, ganz egal, wie du glaubst, ganz egal, wer du bist, wenn wir uns zusammen auch nur einen Moment nehmen und diese Welt betrachten, dann merken wir alle miteinander, mit dieser Welt stimmt irgendwas nicht, oder? Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Wir erleben Ungerechtigkeit in unserem Leben Tag ein, Tag aus. In deinem Alltag, egal wie groß oder wie klein, aber auch in globaler Perspektive, was wir in den Medien und in der Geschichte unseres Landes, aber auch unserer Welt sehen. So viel Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Zum Himmel schreit übrigens schon seit dem ersten Mord der Geschichte zwischen Kain und Abel, das Blut des ermordeten Abel zum Himmel. Jede bösartige Tat, jeder Mord, jedes Opfer der Geschichte, es schreit mit den Märtyrern zusammen, wie wir in Offenbarung 6, Vers 9 lesen, zum Himmel, wie lange noch? Wie lange noch diese Ungerechtigkeit? Wie lange noch diese Unterdrückung? Wie lange noch diese Qual? Wie gut ist es im Angesicht des ganzen Leids und der ganzen Unterdrückung in dieser Welt, aber auch in deiner Welt, in deinem Leben, zu wissen, dass eines Tages Gericht gesprochen wird und Gerechtigkeit, Shalom, wiederhergestellt wird. Und zwar über alle, über die Lebenden und über die Toten. Es wird also nichts vergessen, es wird nichts unter den Tisch gekehrt und es wird auch kein Gras drüber wachsen. Es wird alles zur Sprache kommen, was gelaufen ist. Jetzt hast du dich vielleicht einen Augenblick gefreut, weil du an deinen Peiniger, vielleicht an den, der dich in der Vergangenheit missbraucht hast, gedacht hast. und du freust dich, dass auch sie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber nur einen Augenblick später ist dir wieder das Jesuswort aus Matthäus 12 eingefallen, dass wir für jedes unnütze Wort gerichtet werden. Und außerdem ist dir einen Augenblick später bewusst geworden, dass ja auch du selbst zum Bösen in dieser Welt beigetragen hast. Also doch nicht so gute Nachrichten, oder? Stimmt, der Punkt allein reicht noch nicht aus. Deswegen brauchen wir noch einen weiteren Grund. Zweitens, Jesus selbst wird der Richter sein. Ausgerechnet der, den die Welt verurteilt, der Opfer der römischen Justiz geworden ist, er wird nach Johannes 5, 27 der Richter dieser Welt sein und er wird das Urteil sprechen. Jesus macht keinen Unterschied im Ansehen der Person. Gering, groß, Hure, Zöllner, ganz egal. Jesus hat unser Menschsein geteilt, ist aber selber fehlerlos geblieben. Und ich glaube, er ist der kompetenteste und beste Richter, den wir uns vorstellen können, weil er das Gesetz unter seinem eigenen Leben erfüllt hat. Er hat sich selbst geopfert und hat die Strafe auf sich genommen. Er wird in dem Moment der Urteilsverkündung von seinem Thron, von seinem Stuhl hinabsteigen und in die Anklagebank kommen. Er wird in dem Moment zu deinem Rechtsanwalt und zu deinem Verteidiger. Er steht auf und kommt zu dir. Und dann können wir mit Römer 8, Vers 1 sagen, wer nun mit Christus Jesus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir Gläubigen nicht mehr gerichtet werden, sondern dass wir Gläubigen kein Urteil mehr bekommen werden, weil Jesus unser Urteil genommen hat. Für uns, die wir mit Jesus Christus verbunden sind, wird dieser Tag des jüngsten Gerichts kein Tag, vor dem wir Angst haben müssen, sondern es wird ein Tag des Wiedersehens. Es wird kein Kennenlernen des Richters, sondern es wird ein Wiedererkennen. Es wird keine Überraschung, sondern es wird ein Heimkommen. Und dann wird ganz egal sein, was andere sagen. Ganz egal sein, wer noch in deinem Gerichtssaal mit dabei sitzt. Ganz egal, welche Anklagen gegen dich vorgelegt werden. Ganz egal, was die Leute heute um dich herum sagen. Dann wird nur noch das zählen, was der Richter Jesus selbst sagt. Die Frage wird in dem Moment sein, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Ansonsten wirst du, und das müssen wir schon auch predigen, aufgrund des anderen Buches, also ganz entsprechend deiner Taten, gerichtet werden. Und dann hast du in diesem Gericht übrigens keinen Verteidiger. Und da wird auch nicht Jean-Paul Sartre oder irgendwelche anderen großen Denker oder Politiker der Geschichte neben dir sitzen und dich verteidigen. Das ist übrigens jetzt kein Druck, das ist auch keine Manipulation, sondern es ist einfach das Bild, wie es uns die Bibel lehrt. Dabei geht es Gott nämlich auch nicht um die Bestrafung, weil er irgendwie Gefallen dran hätte, die Welt zu quälen und zu peinigen, sondern es geht ihm viel mehr darum, die Welt von aller Qual, von allem Bösen zu befreien, indem er Gerechtigkeit und Shalom wieder herstellt. Und genau deshalb wird er alles Böse in dieser Welt auslöschen müssen, um einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Vollendung aller Dinge, zu schaffen. Und das ist meine letzte große Linie über die Zukunft. Er wird nicht nur wiederkommen, er wird nicht nur richten, sondern er wird vollenden. Und ich glaube, meine Lieben, das ist die stärkste Argumentation des christlichen Glaubens überhaupt, warum das alles gute Nachrichten sind und warum das Beste definitiv noch vor uns liegt. Und es kann sein, dass ich dir in den nächsten 7 Minuten deine Sicht und auch deinen Glauben über den Himmel zerlegen werde, aber ich werde ihn nicht nur zerlegen, sondern ich werde ihn wieder aufbauen und hoffentlich gehen wir dann mit einer so powervollen Erwartung nach Hause, dass wir gar nicht anders können, als den Himmel auf die Erde zu bringen. Weißt du, was das Beste ist? Nach Offenbarung 20 kommt Offenbarung 21 und 22. Und diese beiden Kapitel sind zwei der herrlichsten und hoffnungsvollsten Kapitel der gesamten Bibel. Ich lese nur ganz kurz vom Anfang an 21 vor. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat und so weiter und so fort. Und dann am Ende, es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Kurz ein Takt zur Offenbarung. Die Offenbarung ist ein Buch, das Hoffnung macht und keine Angst verbreitet. Es ist kein Katastrophen- oder Panikbuch. Es ist auch kein chronologisches Buch, sondern es ist ein Buch, das unser Vertrauen auf so festen Grund stellt, dass wir in Katastrophen eben keine Panik bekommen sollten. Das ist der Kontext von der Offenbarung, kein anderer. All die Katastrophen der Endzeit, kurzer Randbemerkung zur Endzeit, in der wir uns meines Erachtens seit der Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus befinden, all diese Katastrophen der Endzeit sind nicht das eigentliche Ende. Deswegen mag ich das Wort Endzeit auch nicht so gerne, weil es nicht das eigentliche Ende ist. All die großen oder die kleinen Wehen auf dieser Welt, die definitiv kommen werden und schon da sind, auch in deinem Leben, sie sind maximal das Weg zum Ziel. Das Ziel und das Ende ist die Wiederherstellung, die Versöhnung und die Erlösung der gesamten Schöpfung und die Heilung aller Dinge. Nicht nur, dass du in den Himmel kommst, sondern die Wiederherstellung aller Dinge. Das Ziel ist Shalom in Ewigkeit. Das bezeugen wir im Credo mit den Worten: Wir glauben an das ewige Leben. So gut. Nur glauben wir da, auch unter Christen, an alle möglichen Dinge, die teilweise extrem weit von der Lehre der Bibel entfernt sind. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, und jetzt fange ich an, ein bisschen zu zerlegen: Du wurdest für den Himmel gemacht. Das stimmt nicht. Du wurdest nicht für den Himmel gemacht. Außer du bist ein Engel und wir wissen es nur nicht. Dann melde dich jetzt. Dann lade ich dich heute zum Essen bei mir ein. Apropos Engel. Wir verwandeln uns am Ende auch nicht in Engel oder in andere Geistwesen, sondern die Bibel sagt, wir werden auferstehen wie Jesus. Das heißt, wie Eberhard letzte Woche schon gesagt hat, wir werden auch irgendeine Form von einem neuen Leib haben, so wie Jesus auch einen Auferstehungsleib hatte. Aus welchem physikalischen Stoff der sein wird, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen und deswegen sollte man auch nichts dazu sagen. Aber ich kann dazu sagen, dass wir hier ein ganz schön dualistisches Weltbild von Himmel und Erde haben, das eher aus dem Griechentum, aus der Philosophie kommt, als aus der Bibel selbst. Himmel und Erde sind letztendlich zwei Dimensionen. Es sind zwei Ordnungen einer Schöpfung. So wie wir in der vergangenen Predigtserie gehört haben, sichtbare und unsichtbare Welt. Es sind keine Parallelwelten, sondern es bildet eine Welt, in der es aber verschiedene Berührungspunkte dieser Dimensionen gibt. Ist es nicht crazy, dass auch in der neuen Schöpfung Himmel und Erde existieren werden? Das passt irgendwie nicht in unser klassisches Konzept von Himmel, oder? Warum braucht es denn eine neue Erde, wenn es doch eigentlich nur darum geht, Zitat, in den Himmel zu kommen? Es war nie Gottes Ziel, uns als Engel in seiner himmlischen Welt zu haben. So nach dem Motto: Mist, der Mensch ist mir doch irgendwie nicht ganz so gut gelungen. Hätte ich doch nur Engel geschaffen und jetzt muss ich die irgendwie umoperieren, dass sie dann Engel werden und als Engel zurückkommen oder so. Es war Gottes Ziel von Anfang an, Gemeinschaft mit uns als Menschen zu haben. Er hat uns als Menschen geschaffen in die Ordnung der Erde. Und der Garten Eden, das Paradies in Genesis 1, es ist der Ort, an dem sich Himmel und Erde berührt haben, an dem diese beiden Dimensionen irgendwo auch zusammenkommen und zusammen beschrieben werden. Der Ort, an dem Menschen zusammen mit anderen Kreaturen in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Und dann lesen wir am Ende der Bibel in Offenbarung 21 von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und wir lesen, dass sich Himmel und Erde wieder berühren. Und zwar, indem, wie ich vorgelesen habe, die herrliche Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel auf die Erde herabkommt, um die Wohnung Gottes bei den Menschen zu sein. Vom Himmel auf die Erde und nicht von der Erde weg in den Himmel. Jesus selbst wurde vom Himmel auf die Erde geschickt und Jesus selbst betet wie im Himmel, so auf Erden. Die Richtung der Bewegung ist hier zweimal vom Himmel auf die Erde. Und wir stellen uns das, und auch in der christlichen Tradition und Lehre über das ewige Leben und über den Himmel ist es leider so, dass wir uns das genau andersrum vorstellen, nämlich von der bösen Erde weg in den perfekten Himmel, nach dem Motto, dass wir eigentlich woanders hingehören, wir momentan einfach nur im falschen Körper sind. Jetzt sagen die Bibelkenner unter euch, ja, aber Paulus sagt doch in Epheser 2, Vers 19, dass wir Bürger des Himmels sind. Damit sagen wir nicht, dass wir eigentlich woanders hingehören, sondern damit sagen wir, dass der Himmel zu uns gehört. Und zwar dort, wo wir jetzt sind. Schon jetzt auf dieser Welt, weil das Königreich Gottes angebrochen ist, das Jesus auf diese Welt gebracht hat und wir dazu berufen sind, den Himmel auf die Erde zu bringen, weil Gott uns neu gemacht hat. Und eines Tages in der Vollendung aller Dinge in der neuen Welt, wenn wir wie auch Jesus den physischen Tod überwunden haben werden. Wenn wir uns also auf den Himmel freuen, heißt das nichts anderes, als dass wir an die ganzheitliche Heilung von unserem Arzt Jesus Christus glauben. Den Himmel zu lieben bedeutet, die Vollendung dieser Erde zu ersehnen und nicht die Flucht aus der zerbrochenen bösen Welt zu erwarten. Stell dir vor, deine Frau oder dein Mann wird nach 30 Jahren erfüllter Ehe von einer schlimmen Krankheit entstellt. Du wirst sie doch weiterhin lieben, oder? Du würdest ihre Entstellung, die Krankheit mit Sicherheit hassen. Aber du würdest das, was hinter dem hässlichen Augenschein liegt, weiterhin lieben. Du würdest ihr treu bleiben und du würdest die Gesundung von der Krankheit ersehnen. Die christliche Treue zur Schöpfung, sie bedeutet eben nicht, nach einer attraktiveren Welt zu schielen, wie nach einer jungen, attraktiven Nachbarin, sondern sie bedeutet, die Gesundung und Vollendung dieser Schöpfung herbeizusehnen. Nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir die Heilung bringen können, sondern weil Christus unser Arzt ist, der eines Tages wiederkommen wird. Gott hat uns in diese Welt geschaffen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, zu gestalten, zu regieren, was übrigens aus dem Hebräischen mit richten übersetzt werden kann. Und deshalb, und jetzt beantworte ich auch noch in einer halben Sekunde die Frage, halben Minute, warum es wichtig ist für dein Heute. Deshalb wollen wir unser Heute umarmen und den Himmel auf die Erde bringen. In dem Bewusstsein, dass Jesus eines Tages das tun wird, was wir auch als Chapel, auch als Gemeinde nicht vollständig tun können. Unser Wirken und auch unser Gestalten als Kirche, als sein Leib, ist Auftrag von Gott. Aber gleichzeitig ist es medizinisch gesprochen nur Palliativbegleitung. Es ist nur Sterbebegleitung. Weil der Tod, das Ende, kommen wird. Aber der Tod, er wird nicht das letzte Wort haben. Sondern Gott, er wird vollenden. Und mit dieser Perspektive können wir mit Johannes übereinstimmen, der in Offenbarung 22, Vers 20 die Bibel mit den Worten schließt: Ja, komm, Herr Jesus. Ja, komm, Herr Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ihm dein Leben geben möchtest, um sicher zu sein, dass auch dein Name im Buch des Lebens stehen wird, dann ist es eine Entscheidung, die du heute treffen kannst, ihm zu folgen, ihn zu lieben, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann würdest auch du eines Tages den besten Richter, den besten Anwalt und den besten Verteidiger haben. Das kannst du auch im nächsten Lied tun, dass du das aus deinem Herzen mitsingst und Jesus dein Leben gibst. Aber für uns, die wir Jesus schon kennen und lieben, lasst uns den Himmel, die Ewigkeit nicht als Flucht sehen. Lasst es uns nicht in den Momenten lieben, wo es uns schlecht geht und wo unsere To-Do-Liste irgendwie lang ist und wir uns denken, oh Gott, du könntest mich eigentlich heimholen. Sondern lasst uns wirklich verstehen, was wir hier glauben. Dass Jesus kommen wird, dass er vollenden wird, dass er wiederherstellen wird, dass er Shalom bringen wird, dass er Gerechtigkeit bringen wird. Und das ist die Heimat. Das ist der Himmel. Kein Ort, wo wir irgendwie auf Wolken ewig Harfe spielen werden, sondern der Garten Eden gelebt. Und weißt du, das habe ich noch nie so verstanden, meine Lieben. Es hat mir so eine neue Vorfreude auf den Himmel gegeben. Es wird genial. Es wird bombastisch. Es wird alles andere, als wir uns das irgendwie auch menschlich nur vorstellen können. Wir werden leben. Wir werden leben in Fülle. Wir werden gestalten. Wir werden kreieren. Wir werden Leben schaffen. Hey, das wird nicht einfach nur so eine Ewigkeit in oh, Peace, Chill, sondern das wird gestalten, Kultur, was nicht alles da passieren wird. Es wird weitergehen, weil der Garten Eden, er war nie dazu gedacht, einfach ein Ort zum Chillen zu sein, sondern es war der Ort, wo Leben in Fülle mit Gott zusammen gestaltet werden können. Und auf diesen Ort freuen wir uns voller Erwartung. Wir wissen aber, dass dieser Ort auch schon jetzt angebrochen hat, weil der Himmel die Erde berührt hat und weil der Himmel die Erde in uns, in seiner Kirche, in seinen Heiligen jeden Tag berührt. Egal, ob du die Wäsche wäscht, egal ob du auf Kinder in deinem Kindergarten aufpasst, egal ob du irgendwo als Manager hinter einem Rechner sitzt, der Himmel berührt die Erde schon jetzt und kann bei der Wiederherstellung der Dinge, bei dem Shalom dazu beitragen, dass Dinge neu gemacht werden und wiederhergestellt werden. Lass uns zusammen aufstehen und diese Nachricht, diesen Glauben als den genialsten Glauben, als die beste Nachricht empfangen, weil Gott uns eine Heimat voller Frieden schenkt. Amen.